Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Wenn wir vom oder übers Lesen sprechen, dann denken die meisten von uns an den letzten Roman, an die Tageszeitung oder an das Magazin, das wir vielleicht online gelesen haben. Jetzt ist ja Lesen aber viel grundsätzlicher. Lesen ist Alltag, Lesen ist Lebensqualität und diese Qualität, die kommt abhanden, denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend lesen können, die steigt. Also Motivation, und da kommen die Lesementorinnen und Lesementoren ins Spiel. Was die machen, wo sie ansetzen, auch das bespreche ich mit der Vorsitzenden des Bundesverbands der Leselernhelfer-Mentor. Das ist Margret Schaaf, die ist unser Gast. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schreil.
Müssen Sie sich zum Lesen motivieren oder geht's einfach so?
Das gehört zum Alltag dazu, ne? Also ich habe jetzt gerade die Tageszeitung weggelegt, sozusagen. Dann kommen jetzt zum Wochenende die Magazine. Der Roman liegt eigentlich immer am Bett oder mittlerweile, da wir ja im Ruhestand sind, mein Mann und ich, eben auch immer im Wohnzimmer. Also das ist wie Waschen und Zähneputzen und Frühstücken. Ne?
Da haben jetzt viele schon ein Bild und das ist ein recht gängiges, ein schönes Bild, dass dieses Buch auch auf dem Nachtschrank liegt, dass man morgens die Tageszeitung liest. Jetzt werden aber viele auch sagen, ich lese für die Arbeit so viel, da bleibt privat gar keine Zeit mehr für. Ging das Ihnen auch irgendwann mal so?
Ja, klar, gibt es Zeiten, in denen man über die Arbeit und die Familienarbeit so eingewoben ist, dass man weniger Zeit fürs Lesen hat. Aber zu der Zeit lag eben das Buch am Bett und die letzte halbe Stunde des Tages gehörte dann dem Buch. Denn ein Buch zu lesen bedeutet ganz was anderes, als sich in Zeitungen und Magazinen zu informieren oder sich eben berufliches Wissen anzueignen.
Welches Buch liegt am Bett gerade?
Ich und Namen von Autoren. Ne? Monika Helfer, Fati.
Okay, dann haben wir das doch mal geklärt. Wir reden über Kinder, Jugendliche und wie man sie zum Lesen begeistern kann, wenn sie mit dem Lesen, sagen wir mal so, auf Kriegsfuß stehen. Darum kümmert sich Margret Schaaf. Sie ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Schaaf, man kann nach der momentanen Wirtschaftslage fragen. Man kann die momentane politische Lage einordnen, die Wetterlage, die kriegen wir auch jeden Tag im Fernsehen und im Radio zur Genüge erklärt. Gibt es eine zuverlässige momentane Leselage in Deutschland?
Es gab schon vor Corona eindeutige Zahlen oder auch Untersuchungen. Und es ist halt so, dass in 30% der Familien in Deutschland, egal ob sie deutscher Muttersprache sind oder anderer Muttersprache sind, nicht mit Kindern im Vorschulalter gelesen wird. Und es ist eben so, dass jeder fünfte Viertklässler, also knapp 20%, nicht sinnentnehmend lesen kann. Und wenn das Lesen so viele Probleme macht, dann liest man auch nicht gerne. Das setzt sich fort bis hin zu den 15-Jährigen, von denen wiederum 20% nur auf Grundschulniveau lesen. Und das fanden wir damals schon dramatisch. Deswegen gibt es Mentor, die Leselernhelfer, schon viel, viel länger. Und jetzt ist es eben so, dass durch den Schulausfall in den letzten Jahren, eben die Kleinen, die das Lesen in der Schule erst lernen sollten, es entweder gar nicht gelernt haben oder die Zweitklässler es wieder verlernt haben, denn um das Lesen zu lernen, braucht es viel Training und das muss dann eben so gut trainiert sein, dass es eine bestimmte Leseflüssigkeit hat. Erst wenn die gegeben ist, macht Lesen Spaß. Und dass eben ja auch einfach zu wenig Unterricht stattgefunden hat, auch für die Älteren. Und dass eben so das gemeinsame Erleben und das Erzählen und die gemeinsamen Geschichten eben auch bei den Kindern fehlen.
Jetzt gibt es ja Wirtschaftsexperten, es gibt politische Experten, um diesen Dreisprung auch nochmal zu machen. Es gibt auch die Wetterexperten, jetzt sind Sie die Leseexpertin. Hört Ihnen jemand zu, wenn Sie sowas sagen, dass wir uns in dieser Pandemie schultechnisch anders orientieren müssen, dass das, was Sie gerade beschreiben, nicht passiert?
Also das Problem, was wir ja haben, dass uns in der Bildung immer sehr viel versprochen wird, aber Bildung keine Lobby hat. Und es gibt ja außer mir ganz viele andere Menschen, die eben für das Lesen trommeln, die da immer wieder darüber sprechen, wie wichtig das Lesen ist, eben nicht nur, um halt eine Schule Erfolg zu haben, Schulabschluss zu machen, sondern eben auch für die Persönlichkeitsbildung. Da muss man schon einen ganz langen Atem haben. Aber zum Beispiel, dass ich heute bei Ihnen eingeladen bin, zeigt ja schon, dass man mir gerne zuhört, um dem Lesen eine neue Bedeutung oder seine Bedeutung wiederzugeben.
Dann vielleicht können Sie das erklären. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie wertvoll ist es denn für unsere Gesellschaft, dass wir Jugendliche und Kinder haben, die gut lesen können?
Ich meine, jedes Kind hat ein Recht darauf, seine eigenen Fähigkeiten zu entdecken, seine eigenen Interessen zu entdecken. Jedes Kind hat ein Recht auf die beste Bildung. Und das schaffen wir eigentlich nicht. Und wir lassen es zu, dass 20% unserer Kinder die Schule nicht mit einem Abschluss abschließen und eben auch dann später ja in sehr kleinen Verhältnissen leben, keinen erfüllenden Beruf haben, ihr Leben nicht selbst gestalten können. Das ist für die Kinder keine schöne Aussicht, aber es ist auch für die Gesellschaft von Bedeutung, denn diese Kinder werden als Erwachsene wahrscheinlich alimentiert werden müssen und können eben auch nicht in die sozialen Kassen einzahlen.
Jetzt sind wir in so einer kleinen Zwickmühle. Jetzt sollen unsere Kinder ja aber auch selbstbestimmt sein. Die sollen ja auch sagen können, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht, ich möchte lieber was anderes machen. Das ist schwierig, oder?
Nur lesen zu können ist die Grundvoraussetzung für jegliches Lernen. Wer nicht lesen kann, kann auch in Mathe und Bio nichts lesen. Der kann auch keine Bauanleitung für ein Fahrrad lesen. Der kann auch keine Gebrauchsanweisung lesen. Der kann sich nicht mal in einer Stadt zurechtfinden. Also daher ist, wer ist die Motivation zu lesen, müsste sie eigentlich da sein. Und man kann sie auch herstellen, diese Motivation zu lesen. Die Erfahrung haben wir ja in den letzten Jahren auch gemacht mit unseren Lesekindern, mit denen wir lesen.
Jetzt bin ich gleich so kontra. Ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch wirklich Gedanken gemacht, warum das so ist, wenn Sie sagen, dass in 3 von 10 Familien mit den Kindern nicht ausreichend gelesen wird, sodass sie das wirklich gut beherrschen. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht denken Sie und ich nicht modern genug. Ja, wir können doch Podcasts hören, statt Magazine zu lesen, können Serien gucken, statt Romane zu lesen, es gibt Tutorials statt Gebrauchsanleitungen. Sind Sie und ich vielleicht altmodisch?
Nein, ich schaue ja auch gerne Filme, aber im Film können Sie nur an der Mimik die Gedanken oder die Gefühle der Personen ablesen. Nur im Buch können Sie in die Köpfe und die Gefühle der Protagonisten eintauchen. Und da ist der große Unterschied.
Es entsteht eine Fähigkeit.
Ja, es entsteht die Fähigkeit, eben Gefühle von anderen nachzuvollziehen, die Gedanken von anderen nachzuvollziehen, viel tiefer und inniger, als es eben bei einem Film überhaupt möglich ist. Und darüber entsteht dann eben auch Verständnis für andere, das, was wir heute Empathiefähigkeit nennen.
Drei von 10 Familien, da wird nicht ausreichend gelesen. Können Sie sagen, dass das irgendwie eine bestimmte soziologische, gesellschaftliche, erkennbare Familie ist oder passiert das hier genauso wie dort und da oben genauso wie da unten?
Das ist immer schwierig. Man will ja niemandem zu nahe treten. Aber es ist in Deutschland so, dass Bildung und Bildungserfolg immer noch von der familiären Herkunft abhängig ist. Also Kinder aus bildungsfernen Familien werden weniger unterstützt, werden auch weniger ans Lesen herangeführt. Und wenn Sie sehen, dass wir auch 6,2 Millionen Erwachsene im erwerbsfähigen Alter haben, die als sogenannte funktionale Analphabeten gelten, dann wird man auch sehen, wo auch unter Eltern deutsche Menschen sind, die eben nicht mit Buchstaben und Wörtern und Geschichten umgehen können und die nicht von Anfang an, und es ist ja so einfach, mit Kindern, mit Büchern umzugehen, das erste Buch ist das Buch, in das das Kind reinbeißt, was in der Badewanne mit dabei ist, wo schon Bilder drauf sind.
Dieses Gummibuch.
Ja, und ich erlebe das gerade selbst in meiner Familie. Ich habe 3 Enkelkinder im Alter zwischen 1,5 und 5 Jahren. Das Buch war von Anfang an dabei. Die Kinder kommen bei mir rein, holen sich ihre Bücher, die gerade ihre Lieblingsbücher sind. Das sind 4 bis 5 Stück. Und die werden am Nachmittag, wenn die 4 Stunden bei mir sind, mit Sicherheit 3 bis 4 Mal gelesen. Und das gehört zum Ritual dazu. Und die Kinder holen sich die Bücher, nicht ich lege ihnen die Bücher vor. Okay. Weil sie es von vornherein so kennengelernt haben. Und es macht ihnen enorm Spaß, ihre eigene Welt in diesen Büchern zu erkennen.
Das sind Ihre Kinder, wenn wir über die Kinder im Allgemeinen sprechen. Wie ist das? Erlernen Kinder lesen erst gar nicht? Oder verlernen sie es auch, weil sie es nicht anwenden? Also was ich gerne wissen möchte, ist Lesen in dieser Kategorie ist wie Fahrradfahren. Hast du es einmal drauf, kannst du es immer oder kann man Lesen auch wieder verlernen?
Es ist wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat, dann verlernt man es auch nicht mehr. Aber man muss eben früh genug an das Interesse an Geschichten herangeführt werden. Das ist ja das Besondere. Die Geschichten, die wir eintauchen, es ist ja nicht das attraktive, den Fachartikel vielleicht zu lesen, aber die Geschichten sind es. Und das, darauf müssen wir Kindern Geschmack machen. Und das macht man, indem man halt von vornherein anfängt, ganz früh mit den Kindern anfängt, Bilderbücher schaut, mit den Kindern über die Bilderbücher spricht. Das formt den Wortschatz, das erweitert den Wortschatz. Kinder, die das nicht haben im Vorschulalter, kommen mit einem ganz geringen Wortschatz und mit ganz wenig Fantasie in die Schule. Und das fehlt ihnen dann wieder als Basis für das Lernen in der Schule.
Mhm. Margret Scharf ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Zu viele, die nicht lesen können in Deutschland, haben wir gerade besprochen. Und Sie versuchen zu helfen mit den sogenannten Lesementorinnen und Mentoren. Die erklären wir doch jetzt mal. Was genau machen die Damen und Herren da?
Unsere Lesementorinnen und Lesementoren gehen, nachdem sie von uns, von den Mentorvereinen, auf ihr Ehrenamt vorbereitet worden sind, in die Schulen, treffen dort auf Kinder, die entweder nicht gerne oder nicht gut lesen, und jeder Lesementor kümmert sich eben nur um ein Kind, das ist das Besondere bei uns. Und Lesementor und Lesementorin und das Kind finden dann gemeinsam das Thema, den Inhalt, das das Kind interessiert, und der Mentor wählt auch dann die Texte entsprechend der Fähigkeiten des Kindes aus und sie lesen dann gemeinsam diese Texte. Das können auch Sachtexte sein, alles das, was das Kind interessiert, damit das Kind besser liest, eben flüssiger lesen lernt und eben vor allen Dingen verstehen lernt, was es denn da gelesen hat. Es gibt ja Kinder, die können eine ganze Seite vorlesen und wissen nicht, was sie da gelesen haben.
Das heißt also, das Kind ist der Chef?
Nein, wir orientieren uns am Kind, an seinen Interessen und Fähigkeiten und suchen gemeinsam mit dem Kind dann die Lektüre aus.
Wie kommt das Kind zum Lesementor oder zur Lesementorin?
Die Auswahl überlassen wir den Lehrern. Wir gehen ja in die Schulen, ganz bewusst, weil wir dort vor allen Dingen eben in den Grundschulen alle Kinder antreffen. Und wir überlassen den Lehrern die Auswahl der Kinder, die unsere Leseförderung erhalten sollen. Die Kinder empfinden das, oder kommt ein Mensch ganz für mich alleine, nimmt sich für mich Zeit, und das ist ja eine Stunde pro Woche, mindestens ein Jahr lang.
Eine Stunde pro Woche?
Ja.
Die reicht aus?
Das ist schon viel, viel mehr als ohne.
Hm.
Und es ist halt eine Erfahrung im Mentoring, das 1:1, ein Mentor, ein Kind, das ist ja Mentoring. Das Mentoring braucht Zeit, also 20 Minuten pro Woche würden nicht reichen, deswegen teilen wir auch die Stunden nicht. Aber die eine Stunde pro Woche ist schon richtig gut und bringt mehr, als wir gedacht hätten.
Frau Scharf, ich stelle mir das kompliziert vor, wenn das Mädchen oder der Junge im Klassenverband ja schon als eine schlechte Leserin oder schlechter Leser bekannt ist. Mhm. Und dann gibt es noch das Mentoring. Dann kommt noch jemand, der, ich sag's jetzt mal salopp, Nachhilfe macht. So hätten wir zwei das in unserer Zeit beschrieben. Mhm. Das stigmatisiert ein Kind ja auch. Wie gehen Sie damit um?
Das war auch meine Befürchtung, als ich 2010 Mentor kennenlernte und in dem Ort hier bei Köln-Hürth, wo ich wohne, eben auch in die Schulen hineingetragen habe. Aber es ist genau das Gegenteil. Die Kinder empfinden das als was ganz Besonderes, dass da jemand freiwillig und nur für sie kommt. Dass das jemand kostenfrei macht. Ne?
Also ehrenamtlich.
Ehrenamtlich, unentgeltlich. Und dass es kein Lehrer, kein Therapeut ist. Das merken die Kinder ja. Wir haben ja eine ganz andere Motivation. Und es ist eben so, dass die Mitschüler unsere Lesekinder beneiden und sich mit ihnen freuen und dann auch schon schreien in der Grundschule, guck mal, da kommt dein Lesementor wieder.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie gemeinsam etwas lesen, was den Kindern auch Freude macht. Wie finden Sie das raus? Also was kommt da alles in Frage?
Also wir haben einen Fragebogen entwickelt mit 10, 12 Fragen, bei denen man die Kinder sehr schnell kennenlernt und die finden die auch gut. Eine der Fragen ist dann unter anderem, was ihr Lieblingsschimpfwort ist. Und nicht nur Lieblingsspeise, auch das Lieblingsschimpfwort, was sie dann halt, was sie im Fernsehen sehen, ob sie ein Tablet haben und ob sie Sport treiben. Und dann findet man sehr schnell raus, welche Interessen die Kinder haben. Es gibt natürlich auch die Stereotypen, Jungs sind Fußball begeistert, Mädchen sind Pferde begeistert. Und beim Jungen, der halt Fußball begeistert ist, da sind wir eben auch bereit, den Kicker mit dem Kind zu lesen. Und versuchen es dann aber eben auch an Fußballgeschichten heranzuführen.
Lange den Kicker zu lesen, bis die 11 Freunde auch gehen.
Ja.
Ja? Und können Sie mir mal bitte ein Bild aufmalen von einem Lesementor oder einer Lesementorin? Ist es eine junge Studentin oder ist das ein Rentner? Was für eine Alterskategorie kommt da um die Ecke?
Zum großen Teil sind es Menschen am Übergang zum Ruhestand. Mhm. Und es sind hier beim Lesen im Gegensatz zu vielen anderen Ehrenamtsbereichen vor allen Dingen Frauen, die mitmachen. Es sind Menschen aus allen Berufen, also da gibt es keine Präferenzen. Es kommen natürlich auch ganz viele ehemalige Pädagogen zu uns, die sich freuen, endlich mal ein Kind individuell fördern zu können. Aber es sind Menschen wirklich aus der gesamten Gesellschaft, die selber gerne lesen und die als nächstes eben auch gerne mit einem Kind lesen. Und die Resonanz ist eigentlich die, dass dieses gemeinsame Lesen nicht nur die Kinder fördert, ihre Lesefähigkeit und ihre Persönlichkeit, sondern dass es beiden Spaß macht. Und auf mich kommen ganz viele Menschen dann zu, mit strahlenden Augen erzählen mir von ihrer Lesestunde, bis hin zu der Frau, die mir dafür gedankt hat, dass ich dieses Ehrenamt bei uns vor Ort möglich gemacht habe.
Wie finden Sie raus, ob das die richtigen Menschen sind?
Wir laden ja die Interessenten alle zu einer Einführungsveranstaltung statt. Dann nehmen wir uns auch Zeit für die Leute. Wir sind dann, organisiert jeder Mentorverein vor Ort. Manche machen lange Interviews mit ihnen und dann eine Einführungsveranstaltung, bei denen wir uns vorstellen, die Methoden der Leseförderung vorstellen, die Materialien, die wir haben, die wir anbieten können. Und im Rahmen dieser Einführungsseminare finden ja eben auch immer wieder Diskussions- und Gesprächsrunden statt. Und da merkt man schon gut, ob jemand sich auf ein Kind einlassen kann. Wir bitten Sie, sich vorzustellen mit dem Namen und dann aber nicht mit Beruf und sonstigem, sondern mit dem Lieblingsbuch aus Ihrer Kindheit und warum dieses Buch Ihnen damals so gut gefallen hat. Und allein bei dieser Präsentation bekommen Sie eine ganze Menge mit darüber, was für Menschen Sie da vor sich haben.
Wie würden Sie die Frage beantwortet haben, Ihr Lieblingsbuch aus der Kindheit?
Mein Lieblingsbuch aus der Kindheit war Der Trotzkopf. Das war diese Biografie eines sehr lieben Mädchens, die man heute keinem Mädchen mehr in die Hand drücken würde. Aber sie hat, glaube ich, meine Generation geprägt. Und wir haben uns danach gesagt, so wollen wir nicht leben.
Ich würde gerne noch eine Sache klären. Ich bin kinderlos, aber ich habe ein Patenkind. Ich stelle mir gerade vor, dieses Kind wäre ein Lesemuffel und käme damit nicht so klar. Und ich gebe dieses Kind in die Obhut eines Menschen, den ich gar nicht kenne. Sie wissen, was ich meine.
Ja, also es ist so, die Eltern können bei uns gerne an der Lesestunde teilnehmen, also können den Mentor beim Zusammentreffen mit dem Kind in der ersten Lesestunde gerne kennenlernen und können auch jederzeit an der Lesestunde teilnehmen. Nun ist es ja eben auch dann darüber hinaus so, dass wir uns eben die Leute anschauen, bevor wir sie an die Schulen vermitteln und die Leute auch qualifizieren, auch mit ihnen über Verhaltensregeln sprechen. Also auch das Thema Distanz und Nähe ist bei uns ein großes Thema in der Einführung der Mentoren und eben auch Regeln. Also zum Beispiel berühre nie ein Kind, auch nicht auf der Schulter, bevor du es nicht gefragt hast. Wir lesen ja nur in den Schulen, nur im öffentlichen Raum. Also da ist ja eine gewisse Kontrolle doch da und sprechen auch immer vom Prinzip der offenen Tür, damit überhaupt keine Verdachtsmomente entstehen können. Und es ist wie überall in der Jugendarbeit, alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Nun können wir niemanden hinter die Stirn schauen, aber ich denke mal, indem wir halt in den Schulen im öffentlichen Raum tätig sind, indem wir unsere Mentoren auch gut kennen, sie immer wieder zu Vorträgen und zum Austausch in kleinen Gruppen einladen und eben die Lehrer auch in den Schulen sie kennen, da haben wir doch eine gewisse Sicherheit, dass wir alles tun, was wir tun können.
Margret Schaaf kümmert sich um das deutsche Lesevermögen. Bei Mentor ist sie Vorsitzende. Wir haben vorhin schon über das Buch gesprochen, das bei Ihnen auf dem Nachtschrank liegt, nämlich Monika Helfer, Fati. Was bedeutet Ihnen ganz persönlich denn das Lesen?
Ich mag Bücher, ich mag biografische Bücher und ich mag historische Bücher. Und mir geht es immer darum zu erfahren, unter welchen Umständen andere Menschen leben oder leben mussten, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wie sie sich mit ihrem Leben arrangiert haben, wie sie das Beste aus ihrem Leben gemacht haben und mit welchen Freuden, Leiden, Enttäuschungen sie zu kämpfen hatten. Und das finde ich immer wunderbar und das gibt mir immer enorm viel für mein eigenes Leben, für meine eigenen Entscheidungen, für mein eigenes Gestaltung zu der Beziehung zu anderen Menschen.
Also biografischer Stoff. Mhm. Wenn wir jetzt ein Buch über Sie schreiben würden, dann würden wir im ersten Kapitel vielleicht was über das Kind Margret Scharf lesen und wir würden erfahren, 1957, geboren in Düren in NRW im Rheinland, geboren und aufgewachsen, ne?
Ja, ja. Bis zum Abitur.
Was hatten Sie für eine Kindheit?
Also ich bin nicht in der Stadt Düren aufgewachsen, sondern in einem Dorf, das später zu Düren eingemeindet wurde, ein Dorf mit 1200 Einwohnern.
Also hatten Sie Gummistiefel?
Ja, sozusagen. Und ich bin halt, damals gab es ja noch keine Kinderbetreuung, meine Mutter arbeitete aber auch und ich habe die ersten 5 Jahre dann tagsüber bei meiner Großmutter verbracht. Bei der Mutter meiner Mutter. Und das war für mich eine ganz besondere Frau. Sie war 1900 geboren, als 12. Kind von Bauern in diesem kleinen Ort. Und hatte dann schon sehr früh für sich die Bedeutung von Bildung entdeckt und hatte einen Handelsschulabschluss in den 1920er Jahren. Das war doch was ganz Außergewöhnliches für eine Bauerstochter. Und hat dann auch alles daran gesetzt, damit ihre 3 Kinder, meine Mutter war die älteste von den 3, auch eine Berufsausbildung bekamen und wünschte sich auch eine akademische Ausbildung für diese Kinder, konnte aber nur einem Kind diese akademische Ausbildung bezahlen oder finanzieren. Und das war dann die jüngere Schwester meiner Mutter, meine Tante, die dann Volksschullehrerin wurde und mir immer als Vorbild dargestellt wurde, wenn du so fleißig bist wie deine Tante, dann macht auch was aus dir. Und es war für mich, solange ich denken kann, über die Oma gesetzt, dass ich aufs Gymnasium gehen würde.
Und waren Sie denn so fleißig wie die Tante?
Ich denke schon. Sonst hätte ich ja mein Abitur nicht gemacht und mein Studium nicht abgeschlossen. Aber das war eben einfach Gesetz. Und ich fand das, und meine Eltern, meine Mutter war Verkäuferin, mein Vater war Dreher. Sie haben mich natürlich auch gefördert, unterstützt. Aber den Impuls, den hat die Großmutter gesetzt. Und dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Und ich denke immer noch sehr gerne an sie.
Das heißt, Sie haben mit Großmutter mehr gelesen als mit Ihren Eltern?
Nein, das kann ich nicht sagen. Meine Mutter hatte auch die Auswahl an Büchern für uns Kinder. Bei uns wurden vor allen Dingen Märchen gelesen und es war ja die Zeit der braven Kinder, also eben auch der Struwwelpeter, ne? Aber ich bin zumindest ans Lesen herangeführt worden und wir haben uns dann, oder ich habe mir dann hinterher meinen eigenen Weg in die Bücher reingesucht, der dann weit von den Themen des Trotzkopfs weggegangen ist.
Ne? Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie es für sich selbst gefunden?
Bei uns im Dorf gab es die katholische Bücherei, die jeden Sonntagmorgen öffnete, wo man sich dann die Bücher holte, wenn zu Hause nichts mehr war, was einen interessierte. Dann hinterher der Austausch mit den Freundinnen, was man eben so weitergegeben hat. Ja, und dann hat uns natürlich eben auch die Zeit geprägt. Ich gehöre nicht mehr zur 68er-Generation, aber wir sind die 68er. Wir haben ja dann da unsere eigenen Wege gefunden.
Das klingt, als wären Sie im richtigen Moment an der richtigen Stelle angekommen, so familiär. Klingt nach einer guten, heilen Kindheit?
Es gibt keine heile Kindheit, würde ich sagen. Es gibt gute Kindheiten und es gibt weniger gute Kindheiten. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit.
Ja. Sie haben gesagt, Sie haben studiert. Was haben Sie studiert?
Ich habe Französisch studiert und Sozialwissenschaften. Ich war 1975 der erste Jahrgang an der Uni, der von den Lehrern nicht mehr schulformbezogen ausgebildet wurde, sondern stufenbezogen. Also ich habe dann das Lehramt für die Sekundarstufe 2 studiert für Französisch und Sozialwissenschaften. Wir wurden also sollten dann in den Klassen 11 bis 13 in allen Schulformen eingesetzt werden. Dazu ist es ja dann in den 80ern, als wir unseren Abschluss hatten, nicht mehr wirklich gekommen.
Das heißt, da war also schon diese DNA da, gern anderen etwas beizubringen?
Ja, das habe ich gern gemacht. Und ich denke mal auch, das ist mir ganz gut gelungen in vielen Dingen. Hm.
Gab es jemals einen Moment, wo Sie hinterfragt haben, ob das mit dieser Leserei jetzt so wichtig sein muss? Also sind Sie mal in Ihrer Pubertät irgendwie so abtrünnig geworden? Waren andere Sachen wichtiger als das Lesen und Lernen?
Das Lernen ist ja, denke ich mal, in der Pubertät eher lästig, ne? Das haben wir doch alle erlebt. Aber dann kriegt man ja dann irgendwann den Bogen, wenn man dann so 16 ist und langsam aufs Abitur zugeht, da will man ja dann auch eine gute Ausgangsbasis haben. Aber Lesen ist ja nicht fördergründig Lernen, sondern Lesen ist Spannung und Entspannung. Das hat eine ganz andere Motivation. Ich habe mal mehr, mal weniger gelesen, aber ganz abtrünnig bin ich dem nie geworden.
Hm. Lesementorinnen und Mentoren in ganz Deutschland, die organisiert Margret Schaaf mit ihrem Verband Mentor. Frau Schaaf, woran können Sie Ihren Erfolg, Ihre Arbeit eigentlich festmachen?
Da gibt es ja verschiedene Ebenen. Wir haben die Ebene der Kinder und da versuchen wir natürlich auch irgendwo, obwohl wir natürlich keinen Leistungsdruck ausüben und die Lesementoren eben auch keinen Leistungsdruck auf die Kinder ausüben sollen, doch irgendwo festzustellen, was bringt es. Und es gibt dann die größeren Mentorvereine, wie zum Beispiel Mentor Hamburg, die befragen alle 3 Jahre die Lehrer, was denn das unser Lesementoring bringt. Und da können wir sagen, dass fast alle Kinder ihre Vorlesefähigkeiten verbessern. 90% der Kinder verbessern ihr Textverständnis. 9 von 10 Kindern entwickeln eine positive Haltung zum Lesen. Gut, die Hälfte dieser Kinder sind im Unterricht deutlich aktiver. Und das, finde ich, ist eine große Bestätigung. Dazu haben wir ganz viele Erzählungen und Berichte von Mentoren über ihre Kinder. Und Sie müssten mal einen Mentor erleben, der stolz darauf ist, dass er es geschafft hat, sein Kind ans Gymnasium heranzuführen. Das in 3 Jahren da so weit zu bringen, ne, dass es eben auch die Fähigkeiten hat und die Kompetenzen hat, um diese Schule dann eben auch anzugehen. Ich messe unseren Erfolg aber auch daran, an der Anzahl der Menschen, die mitmachen. Wir sind ja bundesweit bei 13.000 ehrenamtlichen Lesementorinnen und Lesementoren. Das zeigt ja, dass das Lesen den Menschen ein Anliegen ist und dass auch die Weitergabe der Lesefreude, der Lesemotivation an die junge Generation ihnen ein Anliegen ist. Und diese Menschen, wenn ich sie so befrage, sagen, es ist ein erfüllendes und vor allem ein überschaubares und ein sehr erfüllendes Ehrenamt. Und was wir eben auch erleben, das ist ja auch eine große Aufgabe des Bundesverbandes, dem ich seit 9 Jahren vorstehe, das ist, dass in immer mehr Städten Menschen finden, die einen Mentorverein gründen, der ja vor Ort die Arbeit umsetzt. Und ich habe den Verband damals übernommen, 2013, mit 28 Mitgliedsvereinen. Wir haben gestern das 105. Mitglied aufgenommen. Das heißt also, von Kiel bis Rosenheim sind wir vertreten und immer mehr Menschen, nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Orten, setzen diese zusätzliche Leseförderung halt um.
Frau Schaaf, das klingt total gut und das ist wertvoll, dieses Ehrenamt. Das müssen wir nicht besprechen, aber ich frage mich, ob Sie sowas mit Ihrem Ehrenamt wie der Ausputzer des nicht funktionierenden Bildungssystems sind. Gehört das nicht eigentlich in die Schule?
Ich denke, Bildung und Erziehung sind nicht nur Aufgabe von Familie und Schule. Wir haben eben über meine Kita gesprochen. Wir hatten die Großmutter, wir hatten die Nachbarn. Da bin ich viel auch gewesen zum Erzählen, habe Geschichten gehört. Wir hatten die Tante, die eben mit dabei war. Wir hatten die Cousine von der Großmutter, zu der wir regelmäßig gingen, wo wir eben auch als Kinder angesprochen wurden und ernst genommen wurden. Und ich denke, das ist heute in vielen Familien nicht mehr so gegeben. Da fehlt den Kindern was. Und ich habe eben auch schon darüber nachgedacht, im Sport ist es ganz selbstverständlich, dass die Leute ehrenamtlich Kinder an Sport heranführen, was enorm wichtig ist, was eben auch die sozialen Fähigkeiten schult. Da fragt niemand, ob die Sportvereine eine Aufgabe des Staates ersetzen. Und wenn wir in der Leseförderung eben sehen, da sind Kinder, die unsere Unterstützung brauchen, dann ist das mit Sicherheit auch gewissen Fehlentscheidungen in der Schule zuzuschreiben. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wie können wir Kinder fördern, dass wir über die Schule diskutieren, wäre ein anderes Thema.
Weil ich meine, Lesen ist eine Grundvoraussetzung, ja, um im gesellschaftlichen Leben stattzufinden. Das haben wir ja vorhin schon geklärt.
Ja, und das müsste Schule allen Kindern auch beibringen. Ich denke mal, das kann Schule auch allen Kindern das Lesen beibringen. Aber Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln, damit sie gerne lesen und ihr Leben lang lesen, denn das ist wichtig für uns alle, dass wir ein Leben lang lesen, das kann Schule wahrscheinlich dann doch nicht.
Ich versuche so ein Bild zu finden, also weil wir gerade über den Erfolg gesprochen haben. Ich bin vorhin mit der U-Bahn gekommen und da war ein Schild, diese Tür ist vorübergehend geschlossen, benutzen Sie die andere. Kommt so ein Feedback auch? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder und Jugendliche dann ja auch merken, dass sie aktiver am Leben teilnehmen können, wenn sie dieses Schild auch transkribieren können, wenn sie verstehen, was da steht.
Was ich berichten kann, ist von einer Mentorin, die mit einem kleinen Jungen gelesen hat und ihm immer gefragt hat, was ihn interessieren würde. Und er hat nur die Schultern gezuckt. Er wusste nicht, was ihn interessierte. Und nach einer gewissen Zeit des gemeinsamen Lesens war er dann aufgetaucht und hatte und kam dann, hast du das gesehen? Guck mal da draußen, das ist doch interessant. Und also, dass wir die Kinder schon wecken für die Dinge, die um sie herum stattfinden und eben ihnen auch zeigen, wie wichtig es ist, eben lesen zu können. Und das ist bei den etwas älteren Kindern immer noch der Hinweis darauf, nicht auf den Schulabschluss, sondern auf den Führerschein.
Jetzt kommen wir zu der Stelle, Frau Schaaf, wo Sie etwas tun können für sich.
Aha.
Haben Sie genügend Mentorinnen und Mentoren? Könnten Sie mehr gebrauchen? Und vor allem die Frage, wer finanziert das eigentlich? Also okay, die kommen ehrenamtlich hin, aber so ein bisschen was zum Vorlesen muss man dann am Ende ja doch organisieren und kaufen. Also wie finanzieren Sie das alles, was Sie machen?
Also zum ersten Mal ganz wichtig, es gibt nicht genügend Lesementorinnen und Lesementoren. Gerade jetzt in der Zeit nach Corona, wo viele Kinder eben nicht in die Schule gehen konnten, wo viele Lehrer darüber berichten, dass Kinder aggressiver geworden sind, sagen uns auch die Lehrer, bitte habt ihr nicht noch mehr Lesementoren und Lesementoren, wir könnten sie so gut brauchen. Also deswegen jeder, der gerne liest und sich gerne mit einem Kind beschäftigt, bitte melde sich bei uns und machen Sie mit. Das tut den Kindern gut. Und unsere Vision ist es, dass wir schaffen, dass jedes Kind mit einer jedes leseferne Kind oder jedes Kind mit sprachlichen Problemen von einem Lesementor betreut ist, damit es eben auch bessere Chancen hat. Die Lesementoren sind selbstverständlich ehrenamtlich unterwegs, auch die Vorstände der Vereine, die das organisieren. Aber wir brauchen natürlich Räume für die Schulungen. Ne? Da wäre es schon mal hilfreich, zum Beispiel, wenn wir in Städten Räume von Volkshochschulen oder Schulen nutzen können, ohne dafür zu bezahlen. Wir wollen ja nicht nur im eigenen Saft braten, sondern eben auch uns Anregungen von außen anholen. Wir suchen also immer wieder Referenten, die unsere Ehrenamtlichen auf ihrem Stand, so wie wir sie es brauchen, eben auch weiterbilden. Da werden Gelder gebraucht, um diese Referenten zu finanzieren. Dann aber eben auch, was wir jetzt gerade machen, wir schulen eine Anzahl von Mentoren in der Nutzung von Tablets und Apps, um halt Kinder zusätzlich motivieren zu können, sich mit Texten zu beschäftigen. Da brauchen die Vereine Gelder, um halt auch die Tablets anzuschaffen. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man vor Ort den lokalen Verein unterstützen kann mit Spenden, mit regelmäßigen Spenden oder eben halt eben auch eine etwas auch regelmäßigen, vielleicht größeren Spende an uns, den Bundesverband, denn wir organisieren ja eben für die 105 Mitgliedsvereine bundesweite Fachtagungen und Weiterbildung zu verschiedenen Themen, Austauschtreffen. Und das ist eben dann immer mit Kosten verbunden. Es lohnt sich eben in die Qualifizierung der Lesementoren und Mentorinnen zu investieren. Das hilft enorm.
Sie haben die Chance sehr gut genutzt.
Danke.
Die Vorsitzende des Bundesverbands der Leselernhelfer Monitor, Margret Schaaf, ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Schaaf, Sie haben uns jetzt ganz ausführlich berichtet, was Ihre Mentorinnen und Mentoren da machen, wie sie mit den Kindern umgehen. Irgendwann ist ja dieses Jahr, von dem Sie berichtet haben, vorbei und dann geht es zurück in die Familien. Wie funktioniert dieser Transfer?
Also wir sagen, die Mentoren möchten bitte mindestens ein Jahr lang mit dem einen Kind lesen, können aber immer gerne weiter mit dem Kind lesen, wenn sie den Eindruck haben, dass das Kind sie noch weiter braucht. Wenn wir im zweiten Schuljahr auf ein Kind treffen, kommt es häufig vor, dass die Mentoren das Kind bis zum Übergang in die weiterführende Schule betreuen. Es ist also nicht, dass es dann abgebrochen wird. Wenn das Kind das noch braucht, machen wir weiter.
Und dann kommt ja irgendwie auch so eine kleine Betreuung der Eltern. Also es muss ja wahrscheinlich wie so eine Übergabe stattfinden, oder?
Nee, wir haben wenig Kontakt zu den Eltern. Also das Angebot, in die Lesestunde zu kommen, den Lesementor kennenzulernen, wird so gut wie gar nicht angenommen. Wir sagen auch unseren Mentoren, ihr seid nur verantwortlich für die Lesestunde. Wenn ihr irgendwas seht beim Kind, was notwendig ist, wendet euch an den Lehrer und der wird es an die Eltern herantragen. Man muss im Ehrenamt aufpassen, dass man sich nicht überfrachtet. Ja. Ich kann da noch eine Anekdote erzählen. Ich hatte eine Mentorin, die sich fragte, warum ihr doch pfiffiges Kerlchen nicht lesen konnte. Und es hatte dann den Verdacht, dass das Kind vielleicht nicht gut sehen würde. Hat das an die Lehrerin weitergegeben, die mit der Mutter gesprochen hat, die daraufhin in einem Drogeriemarkt eine Brille gekauft hat. Und also, dann hat die Mentorin weiterhin insistiert und dann ist die Mutter mit dem Kind endlich zum Augenarzt gegangen. Das Kind war stark kurzsichtig. Also die Kinder brauchen uns nicht nur fürs Lesen, sondern auch für manche Lebenshilfe.
Das sind auch soziale Helferinnen und Helfer. Ja. Margret Schaaf von Mentor, Ronja Räubertochter, dem Kinderbuch von Astrid Lindgren, eignet sich zum Lesen üben gut?
Astrid Lindgren ist immer noch aktuell und ich habe jetzt kürzlich noch mal wieder Pippi Langstrumpf gehört, die sagte, das kann ich gut, das weiß ich genau, denn das habe ich noch nie getan. Ein Mutmacher sondergleichen.
Frau Schaaf, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen auch.
Und Ihnen wünsche ich einen schönen Tag.